Und das, worauf ich heute eingehen möchte und was das Thema des heutigen Abends ist, auch meine Behinderung ist für Gott nicht zu groß. Auch dein Schmerz oder dein Unverständnis in den Situationen, durch die du vielleicht durchgehst, nichts davon ist für unseren Gott zu groß. Und ich möchte heute in der Zeit, die uns noch verbleibt, ein bisschen auf dieses Thema eingehen, das mir sehr am Herzen liegt, naturgemäß. Ihr könnt auch Platz nehmen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis jetzt den Herrn gelobt habt. Wir haben das Thema heute Christ und Behinderung, und das ist eine Fortsetzung der Serie von Themen, die wir uns als Christen im Alltag, in dieser Gesellschaft einfach mit ihnen beschäftigen müssen, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Wir hatten verschiedenste Dinge aus dem gesellschaftlichen Alltag. Jetzt kommen wir auf dieses Thema zu. Wie mich Ruben angesprochen hat, hat er gemeint, was hättest du denn am Herzen, dass du darüber sprichst? Und ich habe zuerst gedacht, ich werde über Christsein und Leiden reden. Und dann bin ich aber doch spezieller auf dieses Thema Behinderung eingekommen, weil ich realisiert habe, dass in unseren Christenkreisen dieses Thema doch sehr selten den Platz findet, den es eigentlich in unserem Leben hat, weil wir mit Menschen konfrontiert sind in verschiedensten Situationen, die vielleicht durch Krankheit gehen, vielleicht durch Behinderung gehen, vielleicht durch Schwierigkeiten gehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir da ein bisschen Zeit miteinander verbringen und in das Thema auch biblisch hineingehen und ein bisschen aus praktischen Beispielen aus der Bibel uns anschauen, wie steht jetzt Gott eigentlich zur Behinderung? Ja? Woher kommt diese Behinderung? Warum gibt es Behinderung? Dass wir da vielleicht einen Weg finden, wie wir dieses Thema angreifen können, wie vielleicht Menschen helfen können, wie wir vielleicht eine Stütze sein können für die, die sich mit diesem Thema konfrontiert sehen. Was ist eine Behinderung? Hat jemand von euch vielleicht irgendwie eine kurze Definition? Ich mache das ein bisschen interaktiv machen mit euch. Soll es eingebunden sein? Da hinten ist eine Hand hochgegangen. Nicht? Gut. Was glaubt ihr, ist eine Behinderung?
Eine körperliche Einschränkung.
Gibt es Einschränkungen, die nicht körperlich sind? Okay, das heißt, es kann eine körperliche Einschränkung sein und auch nicht körperliche. Wie? Seelische, okay. Psychische, okay. Wie würdest du es definieren? Eine Einschränkung, okay, aber was ist eine Einschränkung? Ein Fehlen von etwas, vielleicht kann manchmal auch etwas zusätzlich sein oder vielleicht etwas nicht am richtigen Platz sein. Auf jeden Fall ein Abweichen von einem gewissen Normzustand, den wir erwarten, ob jetzt biologisch oder gesellschaftlich, durch die kulturellen Einstellungen, durch die kulturellen Erwartungshaltungen. Sobald etwas abweicht, könnte man sagen, jemand hat eine Behinderung, die sich auch ausschlägt im Alltag. Jetzt tragen viele von euch eine Brille. Ist das eine Behinderung? Ja, es ist eine leichte Sehbehinderung. Ich trage eine Brille, das heißt, ich bin mehrfach behindert in dem Sinne. Wie ihr seht, mir fehlt auch der linke Arm. Ich mag kurz dann auch auf meine Behinderung eingehen und dann das Ganze ein bisschen verweben mit dem, was wir heute vorbereitet haben. Das heißt, eine Behinderung ist im Endeffekt etwas, das nicht dem Normzustand entspricht. Man kann natürlich streiten, was ist jetzt normal, ja? Was ist der Normzustand, aber menschlich gesehen, körperlich gesehen, könnte man sagen, zwei Arme, zwei Beine, sehen können, gehen können, Muskeln ansteuern können, bewusst, selbstständig Dinge zu tun, Dinge auch wahrnehmen zu können, das wäre der Normzustand. Alles, wo irgendwo Abweichungen sind, dort könnte man von einer Behinderung sprechen. Jetzt ist die Frage, und da werden wir ein bisschen theologischer, woher kommt Behinderung? Es gibt in dieser Welt ganz, ganz viele Gründe für Behinderung. Auf der einen Seite Unfälle. Als Folge von Unfällen können Menschen mit einer Behinderung zurückbleiben. Menschen, die ohne Behinderung geboren werden, so wie ich, könnten nach einem Unfall mit einer Behinderung zurückbleiben. Für die, die meine Geschichte nicht kennen, ich hatte mit 6 Jahren einen Autounfall. Bei diesem ist mir der linke Arm amputiert worden. Ich hätte im Endeffekt sterben müssen an dieser Unfallstelle, aber ich lebe und ich stehe heute vor euch und deswegen preise ich Gott und lobe ihn, weil ich das Leben als Geschenk sehe, auch in dieser Form, auch mit einem Arm weniger oder vielleicht sogar deswegen für mich auch ein riesiger Segen. Auch darauf werde ich gleich ein bisschen zu sprechen kommen. Das heißt, Behinderung nach Unfall, es gibt auch Behinderungen, die aufgrund von genetischen Defekten entstehen, von genetischen Vererbungen, die aufgrund von Komplikationen in der Schwangerschaft entstehen können, oder auch unerklärlich, ich weiß nicht, ob Nick Vujicic vielen von euch irgendwie ein Begriff ist, ist ein Australier, serbischer Herkunft, soweit ich weiß, ohne Arme, ohne Beine zur Welt gekommen. Keiner kann sich erklären, warum. Auf den ganzen Bildern, auf den ganzen Ultraschallbildern davor gab es keinerlei Erklärungen oder keinerlei Hinweise, dass er da ohne Arme und ohne Beine, also ohne Extremitäten zur Welt kommt. Und doch ist es so geschehen. Das heißt, nicht immer gibt es eine Erklärung. Und das, was ich heute mit euch ein bisschen durchgehen möchte, ist das Thema Behinderung als Folge von Sünde. Im Alten Testament wird Behinderung sehr, sehr oft als Strafe dargestellt. Dem Volk Israel wird gesagt, tut das und das und das, wenn ihr ins heilige Land kommt, ins versprochene Land. Und wenn ihr nicht darauf hören werdet, dann wird euch das widerfahren. Und ihr werdet blind werden und ihr werdet geschlagen werden und ihr werdet krank werden. Und Behinderung ist in diesem Komplex als Strafe. Ja? Blindsein war in der Zeit, in diesem kulturellen Alltag ein Fluch. Warum? Weil die einzige Einkommensquelle für einen Normalsterblichen war, wenn er sein eigenes Feld daheim bearbeiten konnte, dort Frucht gewachsen ist und Gemüse gewachsen ist und er sich davon dann ernähren konnte. Konnte er das nicht machen, war er davon abhängig, dass andere für ihn das machen. Und wenn er keine Familie hatte, aus welchen Gründen, dann war er davon abhängig, dass andere mit Almosen ihn unterstützen. Das heißt, er war nicht in der Lage, sich selbstständig zu versorgen. Somit war eine Behinderung zu haben, gesellschaftlich stigmatisiert, es war etwas Schwieriges, es war etwas Verfluchendes, weil man dadurch automatisch Leid mit sich gebracht hat. Es war kein Leben, wo man in Saus und Braus und in Überfluss leben konnte, sondern entweder hart an der Grenze zu dem, was man braucht, oder wirklich schon drüber, und viele Menschen sind aufgrund ihrer Behinderung gesellschaftlich ausgeschlossen gewesen oder konnten nicht für sich sorgen. Das heißt, das Alte Testament stellt Behinderung ein bisschen negativer dar, würde man sagen, wenn man die Bibel nicht im gesamten Kontext sieht, wenn man nicht sieht, was Gott eigentlich vorhat mit dieser wunderschönen Kreation der Menschheit. Einer der Gründe, warum man vielleicht auch sagt, dass Gott Menschen mit Behinderung eigentlich gar nicht so lieb hat, wäre, wenn wir jetzt drittes Buch Mose 21, 16 bis 23 aufmachen, wo ganz offensichtlich, ganz klar, für den Kontext ein bisschen, das ist das Levitikus-Buch, das heißt, die gesamten Rituale, die gesamten Gesetze werden da dem Volk weitergegeben. Und im Endeffekt wird in diesen Versen, in diesem Kontext jegliche Art von Behinderung davon ausgeschlossen, im Tempel zu dienen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sprich, sollte jemand von deinen Nachkommen in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er nicht herzunahen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, an dem ein Gebrechen ist, soll herzunahen. Er sei blind oder lahm oder er habe eine gespaltene Nase oder ein Glied, das zu lang ist. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat, auch kein Buckliger oder Zwerg oder einer, der einen Fleck auf seinem Auge hat oder die Krätze oder Flechten oder zerdrückte Hoden. Wer nun von dem Samen Aarons, des Priesters, ein Gebrechen an sich hat, der soll nicht herzunahen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzutreten, um das Brot seines Gottes darzubringen. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Hochheiligen und vom Heiligen, aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht, denn ich, der Herr, heilige sie. Gut, jetzt habe ich das im Schnelldurchlauf durchgelesen. Kurz zusammengefasst, jemand, der der Linie Aarons entsprach, das heißt im Endeffekt durch seine Abstammung zum Priesteramt sozusagen geheiligt war, der aber eine Behinderung hatte. Und da haben wir gesehen, jegliche Art von Abweichung von dem, was eigentlich Normalzustand ist, war ausgeschlossen von diesem Amt. Das heißt, er durfte nicht teilnehmen an diesen Ritualen und durfte nicht zum Vorhang kommen. Der Vorhang ist die Trennung vom Heiligtum zum Allerheiligsten, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ja, Holy of Holiest, und weil dort die Gegenwart Gottes war und alles, was nicht perfekt war, alles, was nicht in einer Perfektion war, wie Gott sie wollte, konnte sich Gott nicht nähern, deswegen der Vorhang davor. Deswegen auch die Priester, die Hohepriester, die einmal im Jahr dort hineingegangen sind, mussten davor viele Rituale über sich ergehen lassen, um die Sünde des Volkes und ihre eigene Sünde sozusagen abzuwaschen und wegzutun, bevor sie sich nähern konnten. Und auch dann hatten sie eine Glocke umgehängt, sollten sie sterben, damit die anderen mitbekommen, dass sie wieder rausziehen können am Seil, das auch noch angehängt war. Also es war nicht so einfach, in Gottes Gegenwart zu kommen, vor allem nicht, wenn du ein körperliches Gebrechen hattest oder jegliche Art von Behinderung. Jetzt ist das irgendwie hart, oder? Jetzt könnte man sich nämlich fragen, was kann der Mensch dafür, dass er vielleicht irgendwie einen gebrochenen Fuß hatte? oder dass er eine Krankheit hatte oder einen Fleck am Auge oder die verschiedenen Dinge, die da aufgezählt wurden. Und wir als Menschen kommen dann oft zum Entschluss und sagen, boah, Gott ist ziemlich unfair eigentlich. Wenn Gott so denkt, das ist ja irgendwie total diskriminierend. Ich verstehe den ersten Reflex, dass man das vielleicht so wahrnimmt, aber wir müssen verstehen, was uns diese Passage im Endeffekt symbolisieren soll. Sie soll uns zeigen, die absolute Perfektheit Gottes, die absolute Sauberkeit Gottes, die absolute Perfektion, die er ist, und nichts, das imperfekt ist, nichts, das seinem Standard nicht entspricht, kann sich ihm nähern. Das heißt, im Endeffekt hat jeder von uns dieses Problem, dass er sich Gott nicht nähern kann. Deswegen war es notwendig, dass Jesus Christus gekommen ist und sein Leben für uns gegeben hat und wir sozusagen die Perfektheit Jesu auf uns nehmen und der Vorhang zerrissen wurde von oben nach unten, damit wir uns Gott nähern können. Das heißt, der Weg ist da bereitet worden. Jetzt habe ich euch eine Art und Weise dargestellt, wie Gott über Behinderung spricht, die vielleicht irgendwie, wie schon gesagt, unfair wirkt und nicht unbedingt das, wo man sich denkt, juhu, cool, ich habe eine Behinderung, Gott ist so lieb zu mir. Auf der anderen Seite möchte ich euch zeigen, was noch für Gesetze mitgegeben wurden an das Volk. Zum Beispiel im Levitikus, also auch im dritten Buch Mose. So, das finde ich jetzt gerade nicht. Weiß nicht, ob ich es abgespeichert habe. Hast du noch einen zweiten Vers vom dritten Buch Mose? Genau. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und dem Blinden keinen Anstoß in den Weg legen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Das heißt, wir sehen, dass Gott im Gesetz für das Volk auch Menschen mit Behinderung einbezieht und sie sozusagen beschützt. Ja? Wenn man einem Tauben flucht, wird das wahrscheinlich nicht hören, oder? Was ist damit gezeigt? Dieses Ausnutzen von der Behinderung eines anderen, ja? Oder einem Blinden einen Anstoß in den Weg legen. Wenn jemand mit geschlossenen Augen oder nichts sieht und du stellst ihm das Hacksal, was wird passieren? Er wird wohl oder übel drüber stolpern. Das heißt, er ist absolut im Nachteil dir gegenüber, der diese Dinge sieht. Das heißt, Gott bezieht schon auch Menschen mit Behinderung ein in das Volk und schaut, dass sie geschützt werden. Warum macht er das? Machen wir zweite Buch Mose auf. Kapitel 4, Vers 11. Und ich möchte diesen Vers lesen und war für mich so bestärkend, auch in dem, wie ich Behinderung erlebt habe im Glauben zu Gott. Der Kontext ist so, dass Mose gerade den brennenden Busch sieht und den Engel im Busch und hat dieses wunderbare Erlebnis mit Gott und Gott sagt zu ihm, was er tun soll und was er machen soll. Und der Einwurf, der Mose zuerst kommt, ist, wie soll ich zum Pharao gehen? Ich war noch nie ein eloquenter Redner. In verschiedensten Übersetzungen sagt er, wir könnten es jetzt in unserem Sprachgebrauch übersetzen, mit meiner Sprachbehinderung, ja, wie soll ich das machen? Und was sagt Gott zu ihm? Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Und wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Aus diesen Versen können wir also verstehen, woher kommt Behinderung eigentlich? Wer bringt Behinderung? Auch wenn es blöd klingt. Gott. Jetzt ist meine Frage an euch, möchte Gott Behinderung haben? Was sagt ihr? Kommt drauf an, ja? Finde ich eine gute Antwort, ja? Jurist. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal ist es eine Folge von Sünde anderen Menschen dir gegenüber. Und doch bleibt Gott in Kontrolle und erlaubt es. Warum? Wie? Glaube kann eine Rolle spielen, verschiedenste andere Dinge, die in deinem Leben passieren werden, die Gott alle kennt. Und somit lässt er Dinge zu. Wer war für das Leid Hiobs verantwortlich? Der Teufel, ja, also der Widersacher. Aber wer hat es zugelassen? Gott hat es zugelassen. Wer hat es verursacht? Der Teufel. Er hat die Krankheit geschickt, er hat den Wind geschickt, das Feuer geschickt, ihm die Kinder genommen, sein Reichtum genommen, seine Tiere genommen. Und Gott hat all das zugelassen. Warum? Weil er einen gewissen Plan hatte, weil er eine Mission verfolgt hat. Für Hiob war die versteckt. Auf jeden Fall ist Gott der Autor von Behinderung. aber nicht nur von Behinderung. Gott ist der Autor von allem Leben. Und das ist das Schöne, das ist, worauf ich zurückkommen möchte, damit wir im Psalm 139, 13 bis 14 etwas ganz Besonderes lesen. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Der Psalmist zeigt uns hier ganz klar, dass Gott uns durchdacht hat. Die englische Version finde ich sogar schöner von der Poesie, der Sprache, wie es präsentiert wird, dass Gott uns sozusagen im Leib unserer Mutter vorbereitet hat, genauso wie wir sein sollen, genauso in der Perfektion, wie er es für uns erdacht hat. Genauso wie er wollte, dass Andreas O'Neill am 9. Juli 1992 zur Welt kommt, genauso bin ich zur Welt gekommen. Und genauso wie er der Autor meines unbehinderten Lebens war, genauso war er derjenige, der seine schützende Hand und seine Autorhand auch über mein Leben am 3. Mai 1998 gehalten hat, wie aus dem zweiarmigen Andreas der einarmige Andreas wurde. Und auch wenn das blöd klingt, aber Gott war absolut in Kontrolle und Gott hat immer für all die Dinge genauso gesorgt, wie er sie vorhatte. Warum? Weil er sagt, bin nicht ich derjenige, der Menschen blind macht, der Menschen taub macht, der Menschen stumm macht, der den Mund geschaffen hat. Das heißt, wenn Gott derjenige ist, der die Arme geschaffen hat, dann hat er für mich so vorgesehen, dass ich 6 Jahre lang halt 2 Arme haben soll und dann die restlichen, hoffentlich vielen Jahre, ja, nur noch einen Arm. Und er hat absolut das Recht dazu. Auch wenn es für uns unfair wirkt, auch wenn es für uns schwer verständlich wirkt. Aber er macht das aus einem ganz bestimmten Grund. Bleiben wir beim Fall Mose, ja. Gott antwortet Mose und sagt, bin ich nicht derjenige, der ihm den Mund macht? Das heißt, wenn du einen Sprachfehler hast oder eine Sprachbehinderung, dann hast du sie aus einem guten Grund. Und was macht Gott? Er lässt nicht zu, dass Mose diese Ausrede nutzt, damit er aufhört, seinen Weg zu gehen. Im Endeffekt hat Mose damit bezwecken wollen, ich kann nicht, ich habe eine Behinderung. Bitte diene mit wem anderen. Verwende bitte wen anderen. Aber Gott lässt nicht zu, dass diese Ausrede zählt. Was macht er? Er gibt ihm erstens die notwendige Kraft, die notwendige Weisheit und auch die Mittel, damit er sein Ziel erreicht. Er gibt ihm seinen Bruder mit und mit Aaron, der wortgewandt war, soll er zum Pharao gehen und das Ziel erreichen, das Volk aus Ägypten ausreisen zu lassen. Haben sie es geschafft? Haben sie es geschafft, weil Mose so unglaublich gut geredet hat? Haben sie es geschafft, weil Aaron so unglaublich gut geredet hat? Nein, sie haben es geschafft, weil es Gottes Plan war, weil Gott dort mit war, weil Gott derjenige war, der sie gestärkt hat. Jetzt breche ich das auf mich runter. Ja? Jetzt stehe ich vor euch mit einem Arm und könnte im Endeffekt, wenn Gott eine Mission für mich hat und mich beruft und mich schickt, so wie Jesus die Jünger geschickt hat, geht in die ganze Welt hinaus, predigt das Evangelium, macht Jünger aus allen Völkern, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich könnte im Endeffekt sagen, aber Herr, du siehst doch, ich bin einarmig, wie soll das gehen? Und könnte versuchen, das als Ausrede zu nutzen. Und die Antwort Gottes nach diesen Versen wäre, bin ich nicht derjenige, der Arme gemacht hat? Wenn du nur noch einen hast, vertrau mir, dass du mit diesem einen genau diese Mission erfüllen kannst, für die ich dich berufen habe. Jetzt sehen wir auch bei Paulus, ja. Wisst ihr, dass Paulus eine Behinderung hatte? Eine temporäre oder eine bleibende? Was glaubt ihr? Ja, ich würde sogar behaupten, es war eine bleibende. Wann war denn die temporäre Behinderung? Was sagt sie? Lauter, traut euch. Als er blind wurde, als er vom Ross gefallen ist, ja, war kurz blind und dann ist er geheilt worden. Aber wir sehen, dass er seine Briefe immer oder in den meisten Fällen über Schreiber schickt, das heißt, die für ihn schreiben. Wir sehen, dass er in einem Fall zu einer Gemeinde sagt, ich habe gewusst, hättet ihr können, ihr hättet eure Augen herausgerissen und sie mir gegeben. Ja? Er spricht oft von den Schmerzen, die er hatte, vom Stachel in seinem Fleisch und all diese Dinge, die ihn sozusagen behindert haben. Und trotzdem bleibt Paulus stark und erfüllt seine Mission und nutzt diese Behinderung nicht als Ausrede, um zu sagen, ich kann das nicht. Aber das ist meistens unsere Reaktion, wenn wir Behinderung sehen. Entweder, wenn wir selber uns damit konfrontiert sehen, dass wir sagen, ich kann das nicht, weil mir fehlt was, weil ich bin kleiner, größer, ich bin nicht so, wie das Optimum ist, wie die Norm ist, wie sich's alle erwarten, wie man vielleicht der perfekte Missionar wäre, wie man vielleicht der perfekte Sänger ist. Das bin ich nicht, also kann ich nicht, also ziehe ich mich zurück und bleibe in meiner Welt. Das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und gestärkt durch ihn nach vorne gehen. Und Paulus hat gesagt, in meiner Schwäche wirst du verherrlicht. Das heißt, in dem, was Paulus nicht konnte, konnte Jesus zeigen, dass er die Stärke ist. Ein weiterer junger Mann, der eine Behinderung hatte, ist Zacchaeus. Habt ihr euch das mal schon überlegt? Was sagt uns die Bibel über Zacchaeus? Er war klein, ja. Man könnte davon ausgehen, dass er Kleinwuchs hatte. Das heißt, ungefähr 1,50, 1,40 groß war. Warum? Er musste auf einen Baum klettern, damit er über die Menschenmassen hinwegsehen konnte. Wenn also die Menschen damals ungefähr 1,70, 1,80 waren, musste er irgendwo höher drüber, damit er Jesus sieht, damit er zu Jesus kommt. Und doch, nachdem er sich bekehrt hat, verwendet ihn Gott zum Segen anderer. Er gibt aus seinem Vermögen für alle anderen, die er bestohlen hat oder denen er Unrecht gemacht hat, Vielfaches zurück. Behinderung ist also kein Hindernis zu dienen. Gott kann unsere Schwäche verdienen. Ich habe hier noch eine Liste mit anderen Menschen, die eine Behinderung hatten. Isaac war blind, also der Vater von Esau und von Jakobus. Jakobus war am Ende seines Lebens auch blind und geschwächt, ja. Hat dann seine Hände vertauscht. Man könnte sagen, vielleicht hat er nicht gesehen, über welchen Köpfe von Josefs Söhnen er gerade die Hand drüber tut. Das stimmt nicht, das war eh Absicht. Aber auf jeden Fall, Mephibosheth, sagt euch vielleicht was, der Sohn von Jonathan, ja, war nach einem Sturz gelähmt. Also seine Magd, die auf ihn aufgepasst hat, ist auf der Flucht gestürzt, hat ihn fallen gelassen und entweder beim Gehirn ist irgendetwas falsch gegangen oder die Nerven sind zerstört worden. Auf jeden Fall konnte er nicht mehr, gehen und war gelähmt und war im Endeffekt ausgeliefert der Gnade anderer Menschen. Und was macht David? Er zeigt diese Gnade nach dem Herzen des Herrn, ja, und offenbart diese Liebe, die Gott hat, und nimmt ihn, obwohl er eigentlich der Nachkomme des Feindes war, ja, nimmt ihn auf in seine Familie und passt auf ihn auf. Unglaublich, wie gut gezeigt wird, wie sehr Gott auf Menschen aufpasst, die vielleicht nicht selbst für sich sorgen können, die vielleicht die Notwendigkeit haben, dass sie Unterstützung brauchen. Das heißt, im Kontext, ja, ich habe euch den Vers vorher gezeigt, wo Menschen mit Behinderung ausgeschlossen waren vom Priesteramt. Und doch sehen wir, dass Gott in allen Dingen immer wieder zeigt, wie wertvoll Menschen sind, egal wie sie sind, egal was sie haben oder was sie nicht haben, weil sie nach seinem Ebenbild geschaffen wurden, weil er sie mit Liebe, mit Bedacht, mit Investition von Gottes Weisheit geschaffen hat für einen bestimmten Zweck. Für uns ist das ganz, ganz schwer zu verstehen und für uns ist das ganz, ganz schwer in unserem Leben das wahrzunehmen. Wenn wir zum Beispiel die Apostel anschauen, die mit Jesus abgehangen haben, ja, Johannes 9, 1 bis 3. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geworden ist, er oder seine Eltern? Ich möchte, bevor ich jetzt den Rest lese, seht ihr, was da passiert? Sie sehen einen blinden Mann, ja? Und das Erste, woran die Jünger denken, ist, wer hat gesündigt? Warum gibt es diese Behinderung? Wer ist schuld an dieser Behinderung? Und für sie ist automatisch Behinderung, Konnex, Folge von Sünde. Wenn jemand also eine Behinderung hat, ist er automatisch von Gott verflucht, hat also diese Behinderung als Folge einer Sünde. Jetzt ist noch die Frage, hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Weil wenn er von Geburt an blind war, wäre das ja unfair, wenn er irgendwie blind wird, obwohl er noch gar nicht sündigen konnte. Also müssen seine Eltern gesündigt haben. Ja? Also die Jünger versuchen da theologisch und philosophisch dieser Antwort nachzugehen, wer hat denn gesündigt? Und das Spannende ist, Jesus geht gar nicht darauf ein. Ja? Er möchte gar nicht ihnen sagen, warum diese, also was die Ursache oder was das Problem war, damit diese Blindheit aufgetaucht ist. Darauf geht er gar nicht ein. Er zeigt ihnen, wofür die Blindheit gut war. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Wenn wir also jemanden sehen mit einer Behinderung, ja, stellt euch nicht die Frage, was könnte die Ursache gewesen sein? War ja nicht so gehorsam oder Jahre da draußen in der Welt gelebt und Gott hat ihm dann mal eine Watschen gegeben, damit er aufwacht und jetzt muss er halt sein Kreuz tragen, du hast keine Ahnung, irgendeine Krankheit oder irgendeine Einschränkung oder irgendeine Erschwernis, damit er realisiert, dass man nicht einfach so fern von Gott leben darf. Ja? Denkt gar nicht daran. Natürlich, das sind die ersten Gedanken, die kommen. Ja? Warum passiert einem 6-jährigen Kind sowas, was mir passiert ist? Ja? Der erste Gedanke war, naja, vielleicht hat die Familie ja gesündigt. Die Menschen hätten denken können, vielleicht musste irgendwie Strafe her. Ja? Was macht Jesus? Er sagt, das ist genau so, damit die Werke Gottes offenbart werden. Andi hat genau deswegen einen Arm, damit die Kraft Gottes in ihm offenbart werden kann. Damit die Menschen, wenn sie ihn anschauen und sehen, der hat nur einen Arm, ja, und der kann trotzdem das und das tun und kann dort und dort diese Dinge erreichen, damit dort das Wort Gottes gestärkt wird, damit die Kraft Gottes gezeigt wird. Da geht es nicht darum, dass ich irgendwie super toll bin, weil das bin ich nicht. Weil wenn es nach meinen Kräften gehen würde, ja, wäre ich absolut am Boden und hätte überhaupt nichts zusammengebracht in diesem Leben. Aber weil Gott mich gestärkt hat in dieser Situation und mir die notwendige Kraft gegeben hat, so konnte ich viele Dinge tun und viele Dinge sehen und sehen, wie Gott gearbeitet hat in mir und durch mich. Und das ist das Schöne und die Werke Gottes sind also durch meine Behinderung in meinem Leben offenbart worden. Ich fange oft meine Zeugnisse, wenn ich irgendwo bin, mit dieser Frage an. Wer von euch möchte, dass Gottes Werk in seinem Leben offenbart wird? Und alle zeigen die Hand auf. Das möchte jeder von euch, oder? Jeder möchte, dass Gottes Werk in eurem Leben offenbart wird. Wer von euch würde sein Augenlicht dafür geben, damit Gottes Werke offenbart werden? Schon gehen die Hände immer runter. Wer von euch möchte seine Beinkraft geben, damit Gottes Werke in ihm offenbart werden? Wer von euch möchte die Kraft eures Körpers, die Gesundheit, die Zukunft, die Perspektive, die euch diese Welt gegeben hat, all das geben, also weggeben, damit Gottes Werke in euch offenbart werden? Schon schaut die Sache ganz anders aus. Hätte man mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch nicht aufgezeigt. Ja, linke Hand, passt schon. Ich meine, ich war klein, ja, aber das wird kein gesunder Menschenverstand wahrscheinlich so antworten. Und doch hat Gott seinen Plan. Und wenn wir wirklich mit aufrichtigem Herzen sagen, Herr, ich möchte, dass dein Werk in meinem Leben gesehen wird, dass es geschieht genau nach deinem Plan, dann müssen wir auch bereit sein, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Behinderung kann ganz, ganz schnell passieren. Entweder durch eigene Unachtsamkeit, durch Unachtsamkeit von anderen, jetzt in den Unfallsituationen. Behinderung kann auch als Folge von eigener Sünde kommen oder von Sünde von anderen. Ihr habt sicher oft gehört, dass irgendwer betrunken Auto gefahren ist, irgendwen angefahren hat und der sitzt jetzt querschnittgelähmt im Rollstuhl. Ist das fair? Also nicht der Fahrer, sondern der Unbeteiligte. Wenn der Fahrer dann selber im Rollstuhl sitzt, dann sagt man, ja, selber schuld. Nicht besoffen Auto fahren. Aber ist das fair? Was ich euch sagen möchte, ist, das Leben ist nicht fair. Und wir sollen auch nicht erwarten, dass das Leben fair ist. Das Einzige, was wir wissen können, ist, Gott ist absolut gerecht. Auch wenn es für uns manchmal schwer zum Verstehen scheint. Auch wenn es für uns schwer zum Nachvollziehen ist. Auch wenn wir keine Antworten haben. Auch wenn wir die Dinge oftmals nicht in die richtige Relation bringen können, sie nicht einordnen können. Vielleicht das große Puzzlestück unseres Lebens oftmals nicht Sinn ergibt. Und doch gibt es denjenigen, der sagt, ich habe dich so geschaffen. Jetzt schaue ich durch die Runden und ich sehe nicht viele sichtbare Behinderungen. Das heißt, vielleicht seid ihr diesem Thema nicht ganz so nahe wie ich, aber vielleicht habt ihr Verwandte mit einer Behinderung. Vielleicht habt ihr Menschen in eurem Arbeitsumkreis mit einer Behinderung. Vielleicht habt ihr irgendwann einmal in eurem Leben mit Menschen mit Behinderung zu tun. Überlegt einmal, wie ihr auf sie zugeht, wie ihr sie seht. Seht ihr sie als Mitleidsobjekt oder seht ihr sie als Schöpfung Gottes, in Perfektion, auch wenn die menschliche Perfektion vielleicht nicht so wirkt, aber Gott hat genauso dort gewirkt. Die Bibel sagt uns, dass Gott alle unsere Haare am Kopf kennt, alle. Ob man jetzt mehr hat oder weniger hat oder irgendwann mal mehr hatte und sie weniger werden, Gott kennt das alles. Wenn also Gott uns in Perfektion geschaffen hat, glaubt ihr nicht auch, dass der Verlauf des weniger werden der Haare auch in Gottes perfekten Plan ist? Warum sind wir also so verzweifelt, dass wir diese Dinge verhindern? Warum wir sind so verzweifelt, dass wir an unserem Äußeren so viel verändern? Weil die Welt diesen Einfluss auf uns hat. Aber wenn wir wirklich vertrauen, dass Gott der Schöpfer ist, der Autor, derjenige, der alles geschaffen hat, dann müssten wir eigentlich total entspannt die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Das große Ergebnis, warum es Leid auf dieser Welt gibt, das ist das Problem der Sünde. Warum sage ich euch das? Nicht, um euch irgendwie entmutigen zu wollen, sondern um zur großen Lösung zu kommen am Schluss. Wir gehen durch Leid in dieser Welt, weil diese Welt gefallen ist. Weil durch die Sünde der Tod gekommen ist und durch den Tod das Leid und durch die Gesellschaft, die Sünde zelebriert und feiert, immer wieder das Leid weiter wachsen wird. Die einzige Lösung wird sein, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Jesaja 35, 5 bis 6. Wisst ihr, was dann passieren wird? Sünde wird es keine mehr geben, Leid wird es keins mehr geben, Schmerzen wird es keine mehr geben. Und vor allem in Bezug auf Behinderung, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Das, was unmöglich scheint, Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde, das wird passieren. Das, was unmöglich scheint, dass Lahme springen werden wie Hirsche, das wird passieren. Das, was unmöglich scheint, dass Stumme Lob singen werden mit ihren eigenen Zungen, das wird passieren, wenn Jesus wiederkommen wird. Warum? Weil die Sünde abgeschafft wird. Weil die Perfektion der Kreation wiederhergestellt wird. Weil wir dann in unseren angedachten, perfekten Körpern, so wie die Bibel sie dann nachher vorstellt, nachdem Jesus auferstanden ist, dann werden wir in der Gegenwart Gottes sein können. Und wenn wir in unserer Nicht-Perfektion, also in unserer Imperfektion, nicht in die Anwesenheit Gottes in den Tempel konnten, dann werden wir in unserer perfekten, wiederhergestellten Form in der Gegenwart Gottes sein können, eine Ewigkeit lang. Das ist der Plan Gottes für uns Menschen mit Behinderung und für uns alle Menschen. Die Frage ist, was machen wir bis dahin? Vertrauen wir Gott oder lassen wir zu, dass uns negative Gedanken niederdrücken, dass wir die Kraft verlieren, dass wir den Mut verlieren, die Hoffnung verlieren, dann, wenn Schwierigkeit auf uns zukommt, dann, wenn unerklärliche Dinge auf uns zukommen, dann, wenn unfaire Dinge auf uns zukommen. Was ich euch sagen kann aus einem Leben, wo ich tagtäglich Behinderung erleben darf, wo ich tagtäglich mich mit Behinderung auch herumschlagen kann, weil es ist nicht immer alles eitel Wonne, es ist nicht immer alles Honigkuchen, oder wie sagt der Österreicher, wurscht, ihr versteht, was ich meine. Aber was ich sehe, ist, dass immer Gottes Hand anwesend ist. Und ich habe halt nach dem Unfall auch eine Wunde, ja. Das heißt, wenn ich mich jeden Morgen umziehe und im Spiegel mich sehe, was sehe ich da? Eine Wunde. Ja, einen großen Schnitt, eine große Operation. Und jetzt kommt es auf unsere Perspektive an und auf die Perspektive des Christens. Was sieht der Mensch? Der Mensch sieht das, was fehlt. Der Mensch sieht das, was verletzt ist. Was glaubst du, sehe ich? Ich sehe Heilung. Ich sehe das tägliche Mahnmal oder das tägliche Denkmal, das Gott in mich gesetzt hat, um mich zu erinnern, dass er mich geheilt hat, dass er mich beschützt hat, dass ich lebe, dass ich einen Grund habe, dankbar zu sein und dass ich das in meinem täglichen Alltag genauso auch zeigen sollte. Das heißt, die Behinderung ist für mich deswegen, und da komme ich jetzt auf den Beginn zurück, deswegen ein Segen, weil sie mich permanent an meine Schwäche erinnert und permanent an die Kraft Gottes erinnert. Weil sie mich permanent daran erinnert, wie zerbrechlich ich bin und dass ich auf diesen Körper aufpassen muss, dass ich nicht Schandtaten treiben darf mit diesem Körper, ja, weil der ganz schnell kaputt gehen kann. Und sie erinnert mich aber gleichzeitig daran, dass Gott immer in Kontrolle ist und derjenige ist, der Heilung geben kann, der Besserung geben kann, der Stärke geben kann. Was machst du mit deiner Behinderung, wenn du in dir eine erkennst? Lässt du zu, dass sie dich von Gott entfernt? Oder möchtest du, dass sie dich Gott nähert? dass du die Stärke Gottes in dir siehst. Und genauso wie Paulus sagen kannst, in meiner Schwäche sollst du verherrlicht werden. Das ist mein Anstoß, den ich euch mitgeben möchte. Christ und Behinderung ist nichts, was sich irgendwie wie Magneten abstößt. Nein, das ist ganz normal, das ist etwas, was nichts Abwegiges ist, dass man als Mensch mit Behinderung auch Christ sein kann, dass man Gott vertrauen kann. Vor allem dann, wenn man all diese schwierigen Momente auch durchlebt und sieht, wie Gott wirkt. Jetzt möchte ich euch zum Schluss noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ein paar Minuten haben wir noch. Theo, falls ich überzogen habe, verzeih mir bitte. Habt ihr zu diesem Thema bestimmte Fragen, die euch auf der Zunge und im Herzen brennen? Die können wirklich ganz persönlich sein, ganz direkt. Ja, natürlich, wenn man selber keine Behinderung hat, kommt das vielleicht oft irgendwie so vor, als wüsste man eigentlich gar nicht, wovon man redet und spricht so mit Einfachkeit von, ja, dass jetzt der Fuß amputiert wird, das ist Gottes Plan und das ist, ich verstehe schon, dass es auf jeden Fall schwierig ist, wo ich glaube, dass man ansetzen muss, auf jeden Fall viel beten dafür und ja, ganz, ganz schwierig, den Menschen, glaube ich, nicht das Gefühl geben, dass dieser Plan etwas Schmerzhaftes sein wird oder etwas, was irgendwie Leid mit sich bringt, auch wenn es vielleicht körperlichen Leid bringt, sondern auch wenn es schwierig ist, aufzeigen, dass Gott in Kontrolle ist, egal wie die Dinge passieren und warum sie passieren und egal was passiert, man kann Gott vertrauen. Und das ist aber etwas, wo jeder von uns Beispiele bringen kann, egal ob man Behinderung hat oder nicht, ja. Lebensmomente, durch die man durchgegangen ist, die schwierig waren, wo man gezeigt hat, dass man, weil man an Gott dran geblieben ist, obwohl eigentlich alles dagegen gesprochen hat, dass man trotzdem Gottes Errettung gesehen hat und 15, 20 Jahre später gesehen hat, warum das dann doch im Endeffekt gut war. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Beispiel hernehme, das ist jetzt 21 Jahre her, der Unfall, und im Endeffekt hätten alle damals die Frage stellen können, warum passiert das? Warum ist dieses Leid? Warum stößt dieser Schmerz der Familie zu und meinen Eltern und meinen Brüdern und meinem Großvater, der verstorben ist? Aber im Endeffekt, wenn man jetzt 21 Jahre später zurückschaut, dann sieht man, dass aus dem Leid im Endeffekt sehr, sehr viel Segen gekommen ist. Und dass die Bedenken, die die Menschen hatten, und ich hatte eine Person, die mich gefunden hat damals am Unfallort, der hat sich immer die Frage gestellt, was für ein Leben wird dieser junge Mann leben? Was wird das für ein Leben sein? Das wird ja im Endeffekt ein minderwertiges Leben sein, das keine Lebensqualität hat. Und doch, so viele Jahre später, kann ich als Beweis dastehen, um zu zeigen, dieses Leben ist absolut gesegnet und wunderschön. Obwohl eigentlich alle Leid erwartet hatten, obwohl eigentlich alle gedacht hatten, Gott hat jetzt sehr viel Leid hierher gebracht und es war nicht einfach und es war schmerzhaft, mehr für meine Eltern, nicht unbedingt für uns Kinder, weil wir waren jung. Aber doch, daraus ist Segen entstanden. Und ich glaube, wenn man, gibt auch ganz, ganz viele Bibelpersönlichkeiten, Bibelbeispiele, wenn man das den Menschen, vor allem wenn jemand sagt, er hat schon ein bisschen zu Gott gefunden, dann ist er wahrscheinlich aufnahmefähiger, dass man diese Wahrheit auch näher bringt, als jemand, der gar nichts von Gott hören möchte und Gott eigentlich überhaupt nicht kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort hilfreich war, aber wahrscheinlich, wenn man da den Fall näher und genauer kennt, kann man da wahrscheinlich eher darauf eingehen. Hat sonst noch jemand von euch Fragen, Gedanken, die ihr zu dem Thema stellt, Erfahrungen vielleicht auch? Wenn nicht, dann möchte ich, dass wir aufstehen. Und ich habe am Herzen, dass ich für uns bete zum Abschluss dieser Gedanken, die ich euch mitgegeben habe. Und nach dem Gebet wird Theo übernehmen. Also lasst uns die Augen schließen und ich werde für uns beten.